Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ey, Olympia Günni, was ist die verrückteste Sportart, die du heute gesehen hast?
Also, ich bin mir sicher, du hast eine Vorstellung davon. Du arbeitest hart fürs ZDF und denkst, Günni sitzt zu Hause auf der Terrasse, Füße hoch, 24 Stunden, beziehungsweise 12 Stunden Olympia. Ist das korrekt?
Ja, logisch.
Das ist eine sehr falsche Vorstellung, denn es ist eine schwierige Zeit für mich. Wie die letzten 2 Jahre haben wir zusammen verbracht. Basketball, ein großes Basketballturnier findet statt. Wir sind vor Ort, wir sind mitten im Geschehen. London war schon ein Stich ins Herz. War schön da zu sein, viele nette Leute getroffen, aber es ist nicht das Gleiche. Irgendwo im Block 404, unten Menschen mit Akkreditierung. Das tut weh. So. Besonders, wenn man die Nationalmannschaft so intensiv mitverfolgt hat und so weiter, begleitet hat. Deswegen musste ich quasi kurz an den Spielort Lille reisen. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt. TGVs fallen aus, irgendwie nur noch Flüge und Autos, Kopfschmerzen. Ich dachte, ich hätte heute 3 Spiele.
Was ist das für eine Aussage? Was ist das für eine Aussage? Ich musste mal kurz nach Lille reisen.
Ich muss zumindest mal Luft schnuppern. Ich muss wissen, wo befindet sich die Mannschaft? Was passiert mit ihr? Wie sieht's da aus? Das ist ja so, weiß ich nicht. Also auch gerade, wenn wir diesen Podcast machen, es kann nicht sein, dass wir immer quasi, ja, ich habe war im ZDF-Livestream und da sah es so aus. Man muss ein bisschen mehr den Leuten bieten. Das Schlechte ist, erstes Spiel völlig verpasst aufgrund von Reisestrapazen. Dann das zweite, das Deutschland-Spiel natürlich gesehen. Dann Richtung Hotel, so privat so ein paar Sachen gemacht. Nichts von Frankreich gesehen, keine Sekunde. Also es ist, irgendwie habe ich Expertise. Irgendwie habe ich auch viele blinde Flecke heute dabei. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen irgendwie versuchen, den Hörern zu Hause ein gutes Gefühl zu geben.
Aber das ist ja, also erstmal möchte ich, wenn ich bin kein Hutträger, vielleicht wird das irgendwann in meinem Leben nochmal, aber dass du jetzt einfach hier, dass du dieses Feuer in dir verspürst, dass du es nicht ertragen kannst, nicht zumindest die gleiche Luft zu atmen wie die deutsche Basketball-Nationalmannschaft.
Ja, so Gladiator, ich einmal so ein bisschen ein Stück Boden durch die Finger rieseln lassen. Und dann habe ich, glaube ich, ein gutes Gefühl, was
Gladiator,
passiert.
Achso, kommt
bald zweiter Teil raus, darüber wird dann auch zu reden sein. Aber so.
Ja, da wird definitiv zu reden sein, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass die Gladiator Legacy verloren geht. Aber das ist ein anderes Thema mit einem New York-Akzent, Denzel Washington sprechen im alten Rom. Aber egal. Das ist ein anderes Thema, was bei mir auch nur irgendwelche Wunden aufmacht. Also, um das nochmal ganz kurz. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das vielleicht an dieser Stelle einmal ganz, ganz nebenbei. Ihr habt Abteilung Basketball eingeschaltet. Es ist das zweite Sommerspezial mit Per Günther und meiner Wenigkeit, weil du das jetzt, habe ich eigentlich, also wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, erst flüchtig und jetzt ein bisschen besser, aber in deinem Leben passieren, gerade was so Reisen angeht und so, echt irgendwie immer wilde Dinge und passieren diese Dinge deswegen, weil du bist so ein kleiner Pilo, ich auch, aber du bist auch so ein kleiner Pilo, aber passieren deswegen diese Dinge oder ziehst du einfach diese verrückten Sachen an?
Es ist einfach ein shitty Stretch, sage ich mal. Ich fühle mich so ein bisschen, dass meine Reisen sind gerade Franz Dreier, so gefühlt. Ich habe neulich das erste Mal meinen Flug verpasst, aus Lissabon zurück. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommen bessere Zeiten. Ich habe das Gefühl, ich kontrolliere das, was ich kontrollieren kann. Ich mache meine Hausaufgaben. So,
okay.
Ich muss mit dem Resultat leben. Aber egal. Ich war mit 27.000 Menschen in einer gigantösen Halle, hatte auch da wieder beschissene Seats. Ich weiß auch gar nicht, wie viele wirklich gute Plätze es in dieser Lokalität gibt. Es gibt auch irgendwie nur 4 Fressbuden. Auch nicht so ideal für bei 27.000 Leute. Ich weiß nicht, ob du das kurz durch 4 teilen kannst. Naja, viele Probleme. Aber ich habe zumindest eine deutsche Mannschaft diesen sehen. Ich weiß gar nicht, machen wir nur das deutsche Spiel? Willst du noch kurz vorher rauswerfen, dass ich schon wieder als Experte versagt habe, weil ich die Spanier deutlich stärker gesehen habe als die Australier? Oder lassen wir es einfach links liegen?
Na, nee, also ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich mal mit Deutschland und deiner Hallen-Experience und so weiter an. Das ist das, weswegen die Leute zuhören. Und dann können wir noch ein bisschen was reingeben hinten raus. Ich habe mich ja um die anderen beiden Spiele, die es heute schon gab, wir nehmen ja gerade kurz vor 9 auf. Das heißt, ein Spiel startet gleich erst noch mit Kanada gegen Griechenland. Es ist schon geil.
Es ist auch wirklich dreckig. Ich glaube, Nadal, Alcaraz haben auch gerade angefangen zu spielen. Und wir, also es sind so viele Reichtümer, die da in diesem Tag stecken, ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen verschwenderisch damit umgegangen. Aber gut, deutsches Spiel.
Ja, also das erste, also du hast jetzt die Surroundings angesprochen, dann lass uns damit anfangen. Ich hoffe, alle haben das mitbekommen. Es wurde, glaube ich, in allen Übertragungen so ein bisschen auch erklärt. Das ist ja keine Basketballhalle, sondern die haben ja quasi ein Fußballstadion in eine Basketballhalle verwandelt, wo fast 30.000 Leute reinpassen. Und du hast jetzt schon gesagt, Fressbuden schwierig, aber ansonsten ist das, glaube ich, schon, auch was ich von den Spielern so gehört habe im Nachgang der Spiele, das kann man schon ganz gut machen.
Überrascht, oder? Also viele, viele deutsche Fans da, auch da, also es war nicht so richtig laut, auch Japaner da. Ich glaube, bei dem Frankreich-Spiel, so zumindest die Highlights, die ich jetzt gerade gesehen habe, das war nochmal irgendwie eine andere Intensität an Stimmung. Aber es macht schon Bock. Ich habe Schiss davor, ja, ja. Es ist diese alte Geschichte, es ist manchmal, also die Ränge sind manchmal sehr, sehr tief, gerade so die letzten Ränge. Es ist schon, ist eine andere Perspektive, andere Sichtachsen. Vor allen Dingen, weil eine Tribüne, also es sind ja quasi auch 27.000 Leute auf drei Seiten. Eine ist dann so Presse und was die Funktionäre und so. Aber es ist eine coole Spielstätte, wirklich. Also, wie kannst du abkürzen? Lille, eine coole Stadt, so irgendwie nette Fanzones aufgebaut, irgendwie so Wetter gut, irgendwie ist eine gute Energie.
Und das Krasse war, ich habe mich ja ums erste Spiel Australien-Spanien gekümmert, auch da war die Halle einfach schon voll. Ja. Und das finde ich halt geil, dass es wirklich auch so ist. Also was haben wir bei den letzten Turnieren dann auch darüber gesprochen, wie schwierig es auch ist. Klar, in der Gruppenphase ist leichter planbar, auch für Menschen, die sich diese Spiele angucken wollen. Aber dass du wirklich bei einem 11-Uhr-Spiel 27.000 Menschen da hast, die auch wirklich ein würdiges Spiel dann sehen, das zeigt mir, dass das wirklich ein gutes Basketballturnier wird, was uns auf und aber auch neben dem Parkett
Spaß. Da erkennt man aber auch nochmal so ein bisschen, steckt das drin. Aus Fansicht, die Planbarkeit hast du immer in der Gruppenphase. Das ist deswegen, warum wir auch gesehen haben, Köln bei der Basket oder in Okinawa und wie auch immer. Das Geile ist halt, es ist kein aufgeblasenes Turnier. Es ist nicht das große, wir versuchen jetzt irgendwie 30 Teams dabei zu haben und dessen zufolge hast du nicht gleich diese Hammerbegegnung, sondern du hast das Gefühl, wenn du hier hinkommst, bist du einfach, genießt du wirklich einen Kracher nach dem anderen. Das war natürlich, weil heute Gruppe A gespielt hat, nochmal extremer. Aber das ist schon irgendwie 12 Mannschaften, klar, du hast dann irgendwie, also ich meine, sogar Japan macht auch Bock, also du siehst wirklich, Südsudan wird auch Bock machen, Puerto Rico macht Bock, also du hast hier wirklich dann so die Quintessenz, auch wenn es nicht die 12 besten Mannschaften der Welt sind, aufgrund der Tickets, die vergeben wird, sondern du hast einfach so geballte, alle Spiele machen Bock, Power, und das ist schon was Besonderes.
Mhm. Dann, also du hast das Spiel dann wirklich, jetzt bin ich ja wirklich neidisch, muss ich sagen, ich habe das Spiel in quasi meiner Pause, bevor ich wieder dran war, gesehen mit ein paar Leuten zusammen und habe gemerkt, ich sollte deutsche Spiele nicht das ist mir beim Fußball eigentlich schon aufgefallen, ich sollte die für mich gucken, also mit Kopfhörer drin und dass ich so ein bisschen fokussierter bin. Deswegen tauch gerne mal mit mir zusammen ein in deine vielleicht noch ein bisschen ungeordneten Gedanken und wir gucken mal, dass wir die gemeinsam ein bisschen ordnen, ein bisschen Zahlen dazu packen, Deutschland
gegen Japan. Das Wichtigste ist, glaube ich, erwachsen, gerade in der ersten Halbzeit, auch wenn du ein bisschen zu viel zugelassen hast, offensiv von den Japanern, ist es so, das wäre so ein typisches Spiel, wo du nervös werden kannst. Du hast sie mit 40 geschlagen, da haben sie nicht gut ausgesehen. Kawamura hat gar nichts gemacht, Watanabe hat gar nichts gemacht und dann geht irgendwie so ein Spiel los und du scorest zwar vorne, aber auf einmal hast du das Gefühl, nachdem die ersten 4, 5 Würfe nicht reingegangen sind von den Japanern, passiert da was. So 5 von 10 im ersten Viertel von der Dreierlinie. Gefühlt alles geswischt. Also das macht tatsächlich einen kleinen Unterschied. Nicht irgendwie so reingeäumelt, sondern wirklich auf einmal wirkt es, oh, das ist genau das, wovor wir uns den Mund fusselig gesprochen haben in Berlin. Würfe aus dem Fastbreak, irgendwie ab und zu mal nicht klar, switch Deutschland, switchen sie nicht. Am Anfang zu viel Penetration, also zu viel, oft ist der Ball in die Zone gegangen und dann rausgekickt worden. Aber völlig die Kontrolle bewahrt. Also ich glaube, Dennis sowieso nur mit einem Turnover im ganzen Spiel, die ganze deutsche Mannschaft mit 5 Turnovern. Das war das, was wir so ein bisschen bemängeln mussten in der Vorbereitung, dass sie da manchmal zu careless waren oder zu locker damit umgegangen sind. Und vier, jetzt stehen sie mit 24 Assists bei 5 Turnovern. Das ist natürlich also ein Fabelwert, den wird es zwischen so schnell nicht nochmal geben. Aber das war schon auch entscheidend in dieser Phase, dass du eben nicht noch Öl ins Feuer gekippt hast, sondern so ein bisschen, ja, dass du dich stabilisiert hast, dann eben auf 6, 7, dass irgendwie zumindest das gehalten und dann nicht, also dann in die Pause gegangen. Natürlich wirst du da gesprochen haben, okay, wir müssen aufpassen, wir müssen dranbleiben, aber souverän dafür, was Japan gemacht hat, weil das war irgendwie schon so, die hatten gute, viele gute positive Emotionen, viele Spieler drin und unglaublich erwachsen. Du hattest in der Halle trotzdem nicht das Gefühl, dass irgendwie was passieren könnte.
Okay, weil das wäre meine Frage gewesen. Du gehst mit 52 erzielten Punkten in die Pause und ja, das ist super, aber du gehst halt auch mit 44 kassierten und jeweils ja, über 20 rein. Und das ist wahrscheinlich so ein Takeaway auch von diesem Spiel. Ich hatte zum Beispiel die Gelegenheit, am Tag davor noch in der Journalistenrunde auch mit dem Bundestrainer kurz zu quatschen. Ich kann gleich mal über dich abprüfen, was von den Baustellen, die er noch so aufgezeigt hatte, die er gesehen hat, wie das wie schon funktioniert hat. Aber müssen uns die 44 Punkte der Japaner Sorge machen. Du sagst schon, eigentlich hattest du nicht das Gefühl, dass sie irgendwas auslösen beim
Nein, Spiel. Nein. Also das auch, die 44 so ein bisschen gemischt. Es waren nicht nur Taffe über eine ausgestreckte Hand, die waren aber dabei. Das heißt, du kannst 2, 3 so ein bisschen sauberer verteidigen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit gemacht. Beispielsweise ihre Fouls viel besser genutzt in Transition. Also haben wir Mo Wagner mit einem cleveren Foul. Ja. Ich glaube, noch jemand war es. Ich glaube, auch Franz hat eins gemacht. Also Franz hat das Unsportliche gemacht, aber das haben sie besser benutzt. Und ich fand so, der Approach war trotzdem gut. Es war nicht so, es war nicht fahrig. Es waren, erste Halbzeit haben wir in 2, 3 Situationen Stück Dringlichkeit gefehlt, aber es war nicht pomadig. Und dann war es quasi eine Frage der Zeit, bis sich dann auch wieder die Defensive noch solider wird oder dann die Wurfquote von den Japanern wieder so ein bisschen runtergeht. Da ein paar Beobachtungen, Daniel defensiv, klar, also er hat nicht daneben geworfen aus dem Feld, ich glaube 7 von 7, das sticht natürlich noch eher ins Auge. Aber defensiv auch gegen Hachimura, der dann echt auch ein ziemlich ineffizientes Spiel hatte mit 4 von 19. In dem Matchup sah Daniel hervorragend aus. Hat auch seinen ersten Dreier getroffen offensiv, was, glaube ich, wirklich unterschätzt ist. Joe Fugmann seinen ersten Dreier getroffen, obwohl sonst nicht viel offensiv passiert ist. Daniel Theis seinen ersten Dreier getroffen, JT seinen ersten Dreier getroffen. Wenn die Bigs das haben, das mitbringen, das ist für Deutschland, verändert das alles. Dann kannst du immer mit 2 Großen spielen. Alle können Guards vor sich halten, alle können passen, alle können den Ball fließen lassen. Und wenn dann alle noch den Dreier oder den Dreier ausstrahlen, Dreiergefahr ausstrahlen, dann ist diese 2 Big Lineup von Deutschland wirklich ein absolutes Monster in allen Konstellationen. Bonga dazu seine Würfe getroffen.
Wenn wir starke erste Halbzeit von Isaac. Von
Leuten, ja. Weil du sagst, okay, wen von dem willst du Produktivität früh im Turnier, wer soll sich auch gerade von der Dreilinie wohler fühlen, dann sind es die 4. Klar, Franz ist sowieso immer irgendwie dabei, aber das war schon sehr, sehr positiv, ja.
Wenn wir gerade bei den Dreiern sind, wir können sprechen über Franz Wagner 22 Punkte und Dennis mit einem Double-Double 13 Punkte und 12 Assists. Wenn wir in die Dreierspalte gucken, dann sehen wir zusammengerechnet bei beiden 3 von 14. Mhm. Und das muss noch nach oben geschraubt werden, wenn dann bessere Gegner.
Ja, irgendwie ja. Trotzdem haben sie, wie gesagt, sie können so viel beeinflussen. Wenn ich gerade Daniel Theis gelobt habe, defensiv, dann ist fast noch die Beobachtung noch stärker, was Franz defensiv macht. Wenn Franz im defensiven 1 gegen 1 Matchup ist, dann zucke ich mit den Achseln und denke, da passiert sowieso nichts. Und egal welches Matchup, von 1,70 Kawamura zu Hachimura zu wem auch immer. Also das ist so. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich heute geguckt, ob jemand gegen Franz gescored hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird 0 aus 6 oder 0 von 7 aus den 1 gegen 1 Matchups rausgegangen sein. Ich weiß, wir reden von Easy Bonga. Ich weiß Wahnsinn, nicht, ja, ob Franz ein schlechterer Verteidiger ist. Und nochmal, reden wir von jemandem, der 22 Punkte macht im Schlaf, der zu seiner Rechten ankommt, der finisht, der so hochprozentig wirft.
17 Abschlüsse
hat. Wir reden
hat,
von dem,
ne?
Und sagen, der ist vielleicht trotzdem irgendwie auf eine komische Art immer noch der beste Verteidiger in der Mannschaft. Und da hast du Dennis dazu, der, okay, dann sagst du, der trifft von draußen nicht, egal, effizient aus dem Zweierbereich, kontrolliert das Tempo, passt auf den Ball auf, hat 12 Assists. Also bei den beiden ist es noch eher noch so, natürlich ist es geil, wenn jeder seinen Dreier trifft. Und auch bei Dennis öffnet ihm das manchmal einfach das Spiel. Aber die sind so gut, dass sie alles Mögliche drumherum noch machen. Und wie gesagt, da bin ich fast eher davon, dass die Rollenspieler immer einfach dafür sorgen, dass die beiden Platz haben.
Ja, du, also es stimmt. Also gerade wenn du hast es ja gerade angesprochen, das war jetzt wieder so typisch deutsch von mir, dann guckst du auf das Assist-Turnover-Verhältnis bei Dennis, du hast es ja schon gesagt, das ist einfach 12-1 und du guckst darauf, wie oft Franz den Ball in den Händen hat und wie oft er abschließt und dass er dann trotzdem an beiden Enden des Feldes so einen Einfluss hat. Wir können auch nicht alles haben, wir müssen auch nicht alles haben.
Vor allem noch nicht jetzt und nochmal, das ist ein Auftakt genau nach Maß. Du erwartest das, dass sie das liefern und sie liefern genau das. Die gleichen positiven Emotionen auch bei plus 20, gerade ein Bild von Mo Wagner bleibt da im Kopf, Nicola Bepp schießt einen Dreier vom Flügel und dann ist genauso viel Emotion bei Mo Wagner da wie bei seinem eigenen And-One, der auch wieder ein super Spiel gemacht. Das ist genauso Full Stop, genauso nimmst du ihn. Auch ein bisschen, also DNP für Nils und für Da Silva, auch wieder so, Dennis wird nochmal eingewechselt, erst war ich nochmal so ein bisschen so,
steht auf meiner Liste hier,
mal wieder, wir waren schon mal an diesem Ort, der hat uns nicht gefallen, aber gut, das ist, scheint so eine klare Marschroute von Coach Herbert gewesen zu sein, irgendwie keine Minuten, irgendwie, weiß ich nicht, zu verschenken oder nicht zu nutzen oder keine Ahnung, aber war auf jeden Fall auffällig, das würde mich wirklich interessieren, ihn zu sehen, was er sich da vorgenommen hat, weil es auffällig anders ist, als es normalerweise gehandhabt wird.
Mhm. Die Baustellen, die er gesagt hatte, wo er so ein bisschen Sorge hatte oder vielleicht auch noch hat, weiß ich nicht, wir können sie mal gemeinsam durchgehen. Transition Defense, was hast du über 14 Minuten gesehen?
Wie gesagt, deutliche Verbesserung zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit. Einfach die Fouls clever genutzt. Und damit früh in den richtigen Situationen einfach Luft rausgenommen. In der ersten Halbzeit gab es ein, zwei Situationen. Aber generell siehst du, an solchen Sachen siehst du immer, okay, das wird viel besprochen, das ist in den Köpfen der Spieler und so, da ist die auch da wieder die Dringlichkeit, irgendwie da das umzusetzen.
Dann Half-Court Execution.
Ja, gerade in der zweiten Halbzeit nicht so einfach zu beurteilen, einfach weil er wird dann natürlich nur von Half-Court-Execution reden gegen die Top-Verteidigung oder gegen, wo du es wirklich ganz genau sein musst. Sprich, in Switch-Situationen vielleicht mal gegen Kanada oder gegen USA, da kann ich jetzt aus so diesem Japan-Spiel nicht weniger Schlüsse ziehen. Sah natürlich gut aus. Was da auffällig ist, ist, dass du nicht eben oft dieses Nach-Switches die Kombination gerade von den Guards mit den Großen, wie aggressiv die großen Spieler, gerade Daniel, gerade Joe, in ihre Gegenspieler hinein sich arbeiten und ganz schnell eine tiefe, gute Position haben. Und dann sind es aber auch gute Pässe von den Guards. Das heißt, aktuell ist es dann wirklich viel mehr Lösung über die Großen, auch Inside, als wir das Beispiel letztes Jahr gesehen haben. Letztes Jahr war es fast immer Ball raus vom Guard, 1 gegen 1, bisschen gedanced und dann Stepbacks. Das siehst du ja, obwohl Japan viel geswitcht hat, heute kaum die Situation. Das werden sie auch später gegen andere Gegner, werden sie es anders brauchen. Aber das haben sie zumindest gut gemacht. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob sie gegen die Top-Mannschaften heute, also ob sie sich da irgendwie weiter einen Schritt nach vorne gemacht haben.
Mhm. Ja, und das andere können wir auch nicht, weil er hat gesagt, einfach Entscheidungsfindung und generell, was wir machen in den letzten Minuten eines engen Spiels. Ja. Und das gab es halt einfach tatsächlich nicht. Aber lustig, dass du sagst, weil ich habe natürlich dann auch, also wir haben ja nun im letzten Podcast darüber gesprochen, ich dachte mir dann auch so, okay, jetzt ist es klar, jetzt doch mal so ein bisschen Oscar oder ein bisschen Zuckerli für Nils, das wird zumindest mal interessant zu beobachten sein im weiteren Turnier.
Ja, die Schlagzahl ist halt nicht ganz so hoch wie in der Gruppenphase, das ist schon klar, in der Eurobasket, wo du irgendwie dann 5-7 oder so spielst. Deswegen gesagt, er muss das vielleicht nicht. Ja, mal gucken.
Also, das ist der Auftakt, der jetzt gemacht ist. Es geht weiter am Dienstag gegen die Brasilianer. Die habe ich gerade gegen Frankreich gesehen. Aber bevor wir in die anderen Spiele reingehen, um beim deutschen Block noch einmal kurz zu bleiben, gib mal eine Schulnote für die Eröffnungsfeier.
Ich habe gefühlt die Hälfte gesehen. Und ich war die Hälfte gut und
damit hast du ja schon
gut unterhalten.
Du hast schon viel gesehen. Ja.
Hätte ich das jetzt 4 Stunden durchziehen können, weiß ich nicht. Aber also ich war so ein bisschen gemischt zwischen, manchmal erwische ich mich dabei, dann breche ich da rein in so eine Schulkasper-Geschichte, dann mache ich mich wieder über Sachen lustig, viel zu viel. Jetzt macht die, weil keine Ahnung. Aber dann wirklich gab es Momente, wo sie mich wirklich hatten, so, und wo ich auch echt geflasht war von dem, was da geboten wurde. Aber da, viel mehr interessiert mich da, weil ich hab, da bin, das ist keine besonders, kultivierte Meinung gewesen. Für dich, das viel Spannendere war, du hast ein Fernsehpärchen, Tom Bartels mit der weiblichen Begleitung, deren Name mir nicht einfällt.
Name ist mir jetzt leider auch gerade entfallen. Ich versuche mal nebenbei rauszufinden. Sprich mal weiter.
Die offensichtlich nicht wissen, was passiert und quasi so ein bisschen den Zuschauer mit an die Hand nehmen müssen, aber immer auf die Gefahr, also dass sie auch viele Spieler oder Charaktere, die ja in dieser Show teilhaben, nicht kennen. Hättest du da Bock drauf? Gehst du da rein mit Schiss? Sagst du einfach, ich bin Tom Bartels, so, mir kann hier nichts passieren? Wie oder kann man sich überhaupt vorbereiten? Also hast du das irgendwie wahrgenommen? Weil es war schon, das hat ein bisschen gedauert bei mir, dass ich dachte, okay, jetzt erzähl mir doch, wer es ist. Aber dann war mir klar, okay, er kann nicht, die können es nicht gewusst haben. Die erleben das genauso wie wir auch. Und dann muss er halt manchmal, was ja auch voll fein ist, sagen sie, okay, keine Ahnung, wer der Amigo gerade ist, so, wissen wir nicht. Wäre das wirklich spannend, reizvoll? Ist das unglaublich schwierig oder was sagst du dazu?
Also erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Die Kollegin heißt Friederike Hofmann, die gemeinsam mit ihm das gemacht hat. Also du sprichst hier mit einem Typen, der hat mal zusammen mit Dre Vogt ein All-Star-Weekend in der NBA kommentiert. Und da kam einer und wurde beim Dunking-Contest involviert. Und im Rap-Game bin ich noch viel schlechter als Dre und er ist schon schlecht. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das The Weeknd sein müsste, aber es war J. Cole. Dafür haben wir natürlich richtig kassiert von der NBA-Gemeinde. Demzufolge, also ich kenne ja Tom auch ein bisschen, einer der nettesten Menschen überhaupt und einer der am besten vorbereitetsten Menschen überhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm das ähnlich gegangen ist wie mir. Ich hätte da kein überragend gutes Gefühl in diese Sache reingehen. Ich habe aber auch, es gibt einen Olympia-Podcast von der Sportschau und da habe ich gehört, da war der Mensch zu Gast, der das im Radio für die ARD gemacht hat. Und er hat gesagt, es gab so ein Secret Meeting, wo die Macher quasi schon so ein bisschen ihnen erzählt haben, was passiert. Ich glaube nur, sie haben diese Persönlichkeiten, die dann am Ende die Fackel tragen. Das wollten sie nicht, dass das irgendein schwindeliger Journalist nach draußen gibt. Deswegen haben sie das für sich behalten. Weil ich habe irgendwie auch gedacht, ja, erzähl doch einfach den Kollegen da, wer dann da wie kommt. Und dann sind halt alle auf Stand. Also es gab schon so ein, unter dem Deckmantel gab es irgendwie schon so ein Vorbereitungsmeeting. Aber das hat offensichtlich die Teilnehmer nicht beinhaltet. Und da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt da gesessen hätte, ich weiß nicht, ob ich dafür gut gedacht hätte. Ich habe zwischenzeitlich auch mal kurz gedacht, Tom Bartels, ich liebe ihn als Kommentator, aber vielleicht wäre das auch eher eine Geschichte für Peter Urban gewesen, der sonst den Eurovision Song Contest macht. Das hat ja auch irgendwie was davon,
ja, oder? Ja, klar, das ist natürlich dann schwierig, dadurch, wenn das auch so Kultur mit Kultur angereichert wird, ein bisschen Geschichte irgendwie so, dann ist es natürlich nicht einfach, den einen dahin zu setzen, der vielleicht möglichst viel einfangen kann und das direkt für dich wieder vereinbaren kann. Ich war wäre der Allerletzte gewesen. Ich war schon so, ich habe 5 Minuten darauf rumgekaut, warum Rafa Nadal jetzt so prominent ist. Ich dachte, was macht der Mallorquina jetzt da? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, tatsächlich durch das Internet nur, dass er natürlich Paris so dominiert hat anscheinend in den letzten 20 Jahren, dass er sich dadurch Ticket auch irgendwie geholt hat, um bei den Pariser Olympischen Spielen irgendwie dabei, so prominent dabei gefeatured zu werden. Aber nee, ich fand's irgendwie gut, aber ich hatte auch keine so finale Meinung. Ich war so, ja, weiß nicht, könnte ich nicht hier so einfangen.
Also mich hat's abgeholt. Die
Hüte waren krank.
Mich hat's abgeholt.
Warte mal kurz. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Ist das eine Mischung aus Lachs, Orange, Rosa? Ich weiß es nicht. Kranke Hüte. Ich habe Andi Obst noch nicht, der wird den nicht hergeben. Also, das ist, Mann, wir haben auch viel Shit, den wir geben mit diesen orangen Dingern, das ist ein echter Hut. Und dieses eine Foto von Dennis mit der Fahne in diesem, mit dem Hintergrund, da ist gerade, glaube ich, so in den Tricolore-Farben quasi wie so ein Pulver versprüht worden. Da steht der in so einer mystischen rot-weiß Mischung. Boah, ja, das ist ein Foto, unfassbares Foto.
Also das Foto ist tatsächlich überragend. Das habe ich heute auch geteilt, weil ich es so gut finde. Ich habe es hier gerade nochmal offen mit Dennis und Anna-Maria Wagner. Und im Hintergrund ist halt gerade irgendwie, ist gerade genau das Rot von der französischen Fahne ist, glaube ich, über der Brücke im Hintergrund gerade. Also es ist quasi die französische Fahne. Das ist ein unfassbares Bild. Was würdest du sagen? Also ich natürlich, mich hat natürlich, ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht, weil es nicht meine Favoriten-Metal-Band ist, aber Gojira taucht da plötzlich auf, französische Metal-Band, und ist da an dieser einen Stelle mit am Start gewesen, habe ich natürlich hart gefeiert. Und ansonsten, Lady Gaga geht immer. Ich weiß noch nicht, wie das im neuen Joker-Film wird, aber Celine Dion, ich wusste auch ehrlicherweise gar nicht, dass Celine Dion so gesundheitlich angeschlagen ist. Aber da saß ich hier und
wie ist das Wort? Chansonneuse? Oder es gibt noch so einen tollen Fachbegriff. Das hat auf jeden Fall gepasst in dieses französische.
Wow.
Ja, und dann auch am Ende hin schon diese Bühne des gespiegelten Eiffelturms. War sehr froh, dass die Reden so nicht zu ausufern waren, sondern dass sie irgendwie, ich fand, dass da haben sie auch die mächtigen Männer so ihren Platz ganz gut gefunden und nicht so zu. Jetzt nicht zu viel Isoball gespielt am Mike. wunderbar. Wunderbar.
Also dann müssen wir natürlich, also ein bisschen bitter ist natürlich, die planen das da, ich glaube, was habe ich gehört, 200 Probentage haben die gehabt mit, ich glaube, 20.000 Menschen, die irgendwas damit zu tun hatten. Und man muss erstmal sagen, es ist einfach was anderes gewesen, als wenn es in Anführungsstrichen nur in einem Stadion ist. Die haben quasi eine ganze Stadt damit in Beschlag genommen. Ja, zur Wahrheit gehört auch. Viele Menschen wurden vorher von irgendwo, gerade Obdachlose und so, außerhalb der Stadt gebracht. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten, also ich habe Bilder gesehen von einem Kollegen, der auch vor Ort ist, wo es dann halt so Zäune gibt und innerhalb bist du quasi im olympischen Bereich und außen ist der Fußweg, wo der Böbel dann mal so tun kann, als könnte er mal Olympia schnuppern. Also wir müssen es auch nicht überhöhen, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon einfach krass gewesen mit diesen Booten da oben drauf. Ist natürlich maximal bitter, dass das dann da schifft ohne Ende. Mal ganz im Ernst, du kannst mir das verraten. Ihr gestählten Sportfreaks, ihr könnt doch wohl 3 Stunden im Regen stehen, ohne dass ihr direkt krank werdet, oder was? Es waren ja jetzt keine Minusgrade.
Nein. Okay. Es ist ein Ansatz, wie man das beobachten. Man kann natürlich auch sagen, wenn man sich 4 Jahre auf, also sagen wir mal, du bist eine Sportlerin oder ein Sportler, wo es um 1/10 Sekunde geht und du dich 4 Jahre lang darauf vorbereitet hast, dann würde ich jetzt im Idealfall auch weiterhin auf Perfektion in meiner Vorbereitung gehen. So, dann kann ich das einmal durchs Stadion marschieren, so, das kann ich noch ganz gut steuern, dann werden die vielleicht die Bühne ein bisschen oder Beine ein bisschen müde. Also ich würde schon massiv darauf gehen, das Risiko zu minimieren. Auch jetzt im Basketball ist es ein langes Turnier, du kannst dann irgendwie immer auch so mit einem Schnupfen ein bisschen spielen. Ich will dieses ganze Thema, wissenschaftlich ist eine Erkältung, hat nie was mit Kälte zu tun, mache ich nicht auf. Da habe ich mich schon zu oft drüber gestritten.
Stimmt.
Ich hasse dieses Thema.
Okay, stimmt.
Wenn mir einer erzählen will, dass nasse Haare draußen, dass sie nichts damit zu tun haben, weil das sind Viren, lass mich damit in Ruhe. So.
Okay, aber gut, du hast natürlich vollkommen recht. Deswegen habe ich ja auch so ein bisschen naiv die Frage gestellt, weil mein Körper war einfach nie ein Hochleistungskörper. Das würde auch
nicht. Nein, ich glaube, es ist einfach wirklich. Passiert was? Nein, aber du bist so. Also für verschiedene Sportler ist es natürlich so ewig, kann genau darauf hingearbeitet, alles perfektioniert, alles kontrolliert, was sie kontrollieren können. Und dann, weiß ich nicht, dann da irgendwie 3 Stunden im Regen stehen und im Wind, ist nicht geil. Aber da kommen natürlich auch epische Fotos raus, wie das nächste mit LeBron James als Kapitän vorne, mit irgendwie Wind im Gesicht und zerknautschtem Gesicht und dann der Fahne so. ich finde, der Regen hat natürlich bei manchen, hat es mir leid getan, dass es irgendwie dann gerade für die Show war, es wahrscheinlich deutlich doppelt so schwierig oder nicht so zu genießen. Aber für diesen ganzen irgendwie epischen, oder dieses Feeling, das hat schon gepasst.
Ja, also Satou hat es einfach hingekriegt, die komplette deutsche Delegation für einen TikTok dazu zu bewegen, im Rhythmus zu teilen. Also das ist meine Anführerin, auch alter Vater, als ich das gesehen habe. Gordy Hubbard hat übrigens gesagt, perfekt ist es jetzt nicht, seine größte Sorge ist, und ich glaube, wir wissen, welche 2, 3 Kandidaten er meint, dass die ihren Alarm morgens nicht hören, wenn sie erst um 2 oder 3 Uhr im Bett sind, wenn es dann Richtung Aufwachen und Richtung Spiel geht. Da könnt ihr euch jetzt euer eigenes Bild darüber machen, welche Spieler da im Team eventuell gemeint gewesen sein können. Aber ich glaube schon, die werden da viel rausziehen, das zu erleben. Ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Leistungssportler wäre, der ich nicht bin, ich glaube, ich hätte meine rechte Hand dafür amputieren lassen, um einmal bei sowas mit dabei zu sein. Um sich einmal so zu fühlen, du bist einer der besten Athleten deines Landes und dann gleichzeitig damit auch, wenn du es nach Olympia geschafft hast, einer der besten Athleten in deiner Disziplin weltweit. Und das ist einfach so krass. Und das muss auch zelebriert werden.
Das muss zelebriert werden. Das ist, ja, also wie gesagt, meine Kinder sind 6 und 4. Das heißt, sind die ersten Olympischen Spiele. Sie kannten das Prinzip gar nicht, dass man einfach quasi wie einen Wettbewerb hat, einfach in jeder Sportart. Es ist ja noch, da geht es ja noch nicht mit Normen und Vorgaben, sondern es ist einfach so, die ganze Welt competet in jeder Sportart, die es gibt, ist in deren Köpfen. Und das wären jetzt so geile 2 Wochen einfach. Das ist, ja, man lächzt danach weiter. Das hatten wir bei der Fußball-EM, das haben wir jetzt, alles Völkerverbindende. Ich weiß auch nicht, also in den Momenten, wo es mich gestern so auch emotionalisiert hat, da wäre ich wahrscheinlich vor 4 Jahren oder wahrscheinlich vor 8 Jahren noch echt noch kälter geblieben. Jetzt merke ich, dass es irgendwie so, ja, über dieses sportlich einfach hinausgeht und dass es irgendwie, man wünscht sich das, dass das irgendwie funktioniert und dass das wieder manche Risse vielleicht so ein bisschen kitten kann, ja, wie so naiv das sein möge.
Ja, was habe ich denn hier noch auf meiner Liste? Ach, siehst du, einen Tag vorher ist es dann doch offiziell geworden mit Gordon Herbert und dem FC Bayern. Ja. Ne? Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass es diese Sperrfrist von der BBL gab, die jetzt ausgesetzt ist, dass man, wenn man Bundestrainer irgendwo gewesen ist, 3 Monate lang das nicht gewesen sein darf, wenn man diesen Job. Da habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich da der Hintergedanke, warum man das so macht mit diesen 3-monatigen Sperrfrist, keine Ahnung. Und man überprüft jetzt ja wohl sogar, wenn ich es richtig gelesen habe in dieser Ankündigung, das Verbot dieser Doppelrolle nochmal gemeinsam mit dem DBB. Ja, also du hast ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es halt, also jetzt haben wir gerade eine sehr attraktive Mannschaft, aber es macht natürlich den DBB-Job auch attraktiver, wenn man parallel wie viele andere Nationaltrainer auch Vereinstrainer sein kann.
Ja, dann hast du vielleicht nochmal die Chance. Also ich glaube, kurzfristig bist du so spannend jetzt, dass du das auch absolute Top-Trainer das machen. Und ich glaube, gerade auch hinten raus, eigentlich auch so wie Gordy das war, der jetzt gefühlt so ein bisschen wiederbelebt ist, auch genau dieses Profil, irgendwie schon eine Karriere gehabt und dann jetzt vielleicht auch altersbedingt oder irgendwie so vom Lifestyle her passt es jetzt rein zu sagen, okay, 3 Monate ultra intensiv, 9 Monate eher so ein bisschen Steuern und ein bisschen Kommunikation und dann wirklich 3 krasse Monate. Aber ja, das Verbot hat dich ein bisschen eingeschränkt als DBB. Es gab natürlich schon auch einen Grund, warum das passiert ist. Gerade als der Wert von deutschen Spielern durch die Decke gegangen ist, in diesem Zuge der 6-und-6-Regel, waren natürlich viele Vereine, die gesagt haben, so hoppla, jetzt ist keine Ahnung, wer ist da, sei es Bauermann oder wer auch immer, der hat vielleicht so einen guten Draht zu den Spielern, dass das eine Art von Wettbewerbsverzerrung ist. Ja, also am Ende des Tages interessiert mich aktuell natürlich mehr die Nationalmannschaft und dass da irgendwie jemand, der Nächste kommt, der das übernimmt. Und dass er die maximale Qualität hat. Und deswegen wäre ich jetzt auch, finde ich das gut, dass wenn man Regeln, also es ist generell clever, wenn man Regeln, die man geschaffen hat, irgendwie noch immer wieder testet und überdenkt. Und in dem Fall freue ich mich darauf. Genauso wenig, wenn ich dann auch schon wieder argumentieren würde, jetzt ein Star-Trainer, der quasi Euroleague macht und dann nur 2 Monate im Sommer hat, weiß ich jetzt gar nicht, ob das für mich die ideale Besetzung wäre. Also ich glaube schon auch, dass du gerade was Fitness angeht, was so deine Brain Power, dein Arbeitsspeicher angeht als Basketballcoach, das gar nicht so schlecht ist, wenn diese Mannschaft mit dem Kader einfach, wenn sich damit 12 Monate im Jahr beschäftigt wird. Ja.
Ja. Gucken wir noch auf die anderen Spiele. Fangen wir an mit dem, also das Spiel Griechenland gegen Kanada, was den Tag heute quasi beschließt. Das läuft jetzt gerade parallel, während wir aufzeichnen. Es steht 19-7 für Kanada, Mitte des ersten Viertels. Also die haben in 5 Minuten fast 20 Punkte gemacht. Wir schauen mal auf diese Kanadier. Da können wir natürlich, halten wir uns jetzt mal mit Expertise zurück, bis wir sie wirklich gesehen haben. Ich habe gerade mich um Frankreich gegen Brasilien gekümmert, also das andere Spiel der deutschen Gruppe, die Franzosen, also richtig schwer sich getan haben, ins Spiel reinzukommen. Erste Viertel geht an Brasilien. Huertas schwingt den Taktstock im ersten Viertel direkt in den ersten Angriffen. Alter, wenn sein Vertrag bei Teneriffa zu Ende ist, ist er 43. Ne? Und ich weiß immer noch nicht, ob er dann aufhört zu spielen. Der Mann, der eigentlich wie ein Versicherungsvertreter aussieht. Aber es ist einfach so, wie er dann auch. Also das ist wirklich, glaube ich, mit das Krasseste. Also ich habe dich gesehen, ich habe 1000 verschiedene Guards gesehen, die ihre Big Men und alle ihre Spieler auf dem Feld auch natürlich sortieren, wie sie wollen. Aber ich glaube, ich habe das noch nie in so einer krassen, in so einem krassen Auswuchs sehen wie von ihm bei diesem Spiel heute. Also das ist ja wirklich einfach, als wäre er Spielertrainer. Also wie der das anordnet, während der den Ball hat, ist ja, wirklich krank.
Lustig, dass du es sagst. Wenn du mich fragen würdest, nenne einen internationalen Spieler, der safe Trainer wird, hätte ich als Huertas wahrscheinlich nach Spanoulis, so ist es der irgendwie einer der logischen Namen. Das wirkt so. Der könnte nahtlos, wäre vielleicht einer für Ulm dann wieder, würde ich sagen. Mal gucken.
Oh ja, ja, für die Ulmer. Warum denn nicht? Die machen jetzt erstmal NBA-Trip, aber das ist ein anderes Thema. Also Brasilien beginnt echt gut. Frankreich hat Probleme, trifft ihre Dreier nicht, nimmt auch viele Dreier, kommt irgendwie nicht so richtig zum Korb, ist irgendwie relativ zäh. Die Halle ist voll, du merkst, es ist auch alles mit ein bisschen... ja, Druck überladen vielleicht auch, ja, die Hymne war laut und so weiter und dann kommen sie irgendwann ins Rollen. Interessanterweise mit einer Line-Up mit Wembanyama und Lissot zusammen
auf dem Parkett. Okay, die Blöcke
das hat dann richtig gut, richtig gut funktioniert. Und Wembanyama hatte in diesem Spiel, ich weiß nicht, also du kannst, glaube ich, ein Highlight aus 10 geilen Sachen von Wembanyama machen. Von Blocks, von einem Dunk, den er mit der Linken da durchschlägt im Space Jam-Style. Dann gab es eine Sequenz auch, das hast du vielleicht auch schon bei Social Media gesehen, wo erst Gobert blockt und dann Wembanyama blockt in der zweiten Halbzeit und dann kamen sie so ein bisschen in den Flow und den Brasilianern bricht quasi das Genick. Viertel 2 und 3, da machen sie zusammen 24 Punkte. Im Schlussviertel machen die Franzosen die Tür noch mal so ein kleines bisschen auf, aber das war schon unterm Strich, das war, ich würde jetzt sagen, das war keine überragende Leistung, aber das war eine Leistung, die man gerade, wenn das alles so überladen ist als Host von so einem Turnier, weißt du, und alle wollen jetzt auch und du musst doch aber jetzt auch, wenn da 30.000 sind und alle sind für dich und du hast den Heimvorteil und so, ich glaube, dafür ist das aus französischer Sicht voll okay gewesen, so gegen Brasilien ins Turnier zu starten.
Ja, das glaube ich auch. Frank, wie siehst du, wie ist dein Gefühlslage, also abgesehen vom Basketballerischen, wie fühlst du gerade über Frankreich? So, hat das Bock gemacht? Ist es so, dass, möchtest du, dass die erfolgreich sind? Siehst du so ein Wembanyama und denkst so, boah, okay, hat der was verändert? Weil sonst ist es ja immer so wirklich schwere Kost gewesen.
Naja, du hast natürlich, also er ist natürlich einfach, er bleibt halt ein absolutes Faszinosum.
Aber er ist auch Sympathie.
Und allein
ich
dafür
auch
macht
richtig,
es
irgendwie
halt Bock.
Mag ich ihn auch richtig gerne so. Oft
ja,
ist es
genau,
so.
Genau. Er bringt auf jeden Fall eine sympathische Komponente in
so
dieses Team.
Es ist so bei so super jungen Superstars, dass man denkt so, zeig's mir erstmal und wieso bist du so mit Hype überworfen und ich will erstmal was von dir sehen. Und es kommt manchmal natürlich auch mit einem Bravado und mit so einem Werf, der mich so ein bisschen stresst. Der erzählt dir was im Interview und du denkst einfach, weiser Mann, lehre mich, sage mir, wie das Leben funktioniert. Und er hat auch einfach so, wirkt so coachable, er wirkt so einfach der perfekte Basketball-Schwieger. Also so, ich weiß es nicht, denn ich freue mich wirklich. Also ich habe richtig so, er hat schon viel verändert bei mir für das französische Team. Manchmal denke ich mir, okay, ist immer noch irgendwie so bei den Guards, ich check's nicht so richtig, was er da macht. Heute wieder Strasell nur mit 4 Minuten gesehen, ich weiß es nicht.
Genau, hat gestartet, 4,5 Minuten, also ist gestartet, 4,5 Minuten. De Colo, keine 7 Minuten. Albic, 15,5 Minuten, aber offensiv, genau wie du gesagt hast, also er hat 4 Assists verteilt, aber er ist natürlich eigentlich, was das angeht, nicht existent.
Er hat zwei reingegangen.
Kina hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Schnitzt heute, ja.
Fournier, also so, was natürlich wirklich nochmal schön dazu war, war Batum wirklich, also gerade in der Phase, wo sie das Spiel auch entschieden haben, nicht nur offensiv, sondern auch, da hat er einfach alles wieder richtig gemacht. Es gibt ja so Spiele von ihm einfach, er hatte doch auch in den Playoffs wieder ein so ein Spiel, ne? Wo du dir dachtest, wo kommt er jetzt wieder her um die Ecke und auch, das war jetzt auch wieder so. Bei Brasilien muss man noch anmerken, in diesem ganzen Block der Ex-Ulmer, dass sie de facto ohne Caboclo gespielt haben. Weil der hat nicht mal 12 Minuten gespielt, hat sich mit Fouls rausgenommen, war irgendwie, das war dann wieder leider.
Das war Caboclo, ne?
Ja. Leider nicht. Genau, das war Caboclo, genau. Raul Neto, müssen wir mal gucken. Er hat jetzt die ganze Zeit gar nicht gespielt, hat jetzt auch nicht gespielt, ob der vielleicht für das Deutschlandspiel auch nochmal eine Option war, dann hätten sie natürlich, also es ist schon nicht so verkehrt, wenn du mit Huertas spielen kannst und dann bringst du Iago von der Bank. Ne? Und hättest theoretisch aber auch noch Neto, also hätten sie eigentlich auf den kleinen Positionen schon, hätten sie echt noch mal ein Upgrade. Aber ich habe natürlich jetzt schon wieder die Befürchtung, dass Caboclo natürlich gegen Deutschland dann
aber
wieder
was
genau...
Aber was redest du von Deutschland?
Wie? Ne, das ist das nächste Spiel.
Ja, aber...
Ja.
Ja,
ich habe eine irrationale Angst in mir, dass die ein größerer Stolperstein sind, als sie sein sollten und jetzt plötzlich Caboclo dann gegen Deutschland irgendwie gar nicht an die Kandare zu legen ist. Auf der anderen Seite, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sie reif. Ich verstehe deine Ängste und ich glaube gerade so schwaches Spiel Caboclo, unauffälliges Spiel Iago, dann hat man so dieses klassische, weil die haben schon auch richtig. Die haben schon Klasse, die haben schon Finesse, so, dann denkt man immer so, okay, dann schlägt's wieder ins nächste Spiel aus. Aber, ey, weiß ich nicht. Du kannst nicht mit Huertas um die Ecke kommen. Für mich müsstest du Iago, egal was er, wie gut er gespielt hat, so, weiß ich nicht. Schlägst du Deutschland nicht mit, so. Bist du defensiv angreifbar, also an allen Ecken und Enden. Ich bin irgendwie echt unbesorgt, was diese beiden Spiele angeht. Es sind so diese klassischen Stolpersteine, normalerweise hätte ich da immer wirklich Bauchschmerzen. Die Stichprobe, wo Deutsche einfach diese Aufgaben mit genau der richtigen Seriosität angeht, ist jetzt mittlerweile echt groß, glaube ich. Die sind schon wieder auf einer Mission.
Ja, was du leider verpasst hast, Australien, Spanien, habe ich mich auch drum gekümmert, das hätte dir viel Spaß gemacht, gerade auch in der Halle, da gab es sehr viele Emotionen, kleine Scharmütze, Trash-Talk, eine Mini-Rudelbildung, Physis ohne Ende, die Australier sind ihrem Ruf wieder gerecht geworden, da war alles drin irgendwie, Landale, Paddy Mills, hinten raus hat er das Spiel dann zugeschlossen nochmal mit einem Wurf, als Spanien nochmal geschnuppert hat, Giddy ist der erste Spieler seit Drazen Petrovic, 84, der in seinem ersten olympischen Spiel mindestens 15, 7 und 7 hinschmeißt. Und ich sag dir übrigens trotzdem, so geil der Typ als Spieler ist, der ist kein Sympathietrainer. Der ist kein Sympathietrainer.
Ist er nicht. Aber ich glaube, dass genau für ihn das ist das Paradebeispiel für, du kommst wieder in deinen Safe Space und das war eine Horror-NBA. Also das war eine Horror erstmal Situation, glaube ich, generell. In seinem Privatleben hat er einiges da gerade zu ziehen, in wie auch immer das funktioniert, das klammern wir jetzt mal irgendwie so mehr oder weniger aus. Aber dann hat sich das, also es war glasklar, als so junger Mensch hat er es nicht geschafft, das zu trennen und seine sportlich weiter, dass das funktioniert, jetzt auch, also wirklich in den Playoffs kaum noch.
Kann man ihm aber auch nicht vorwerfen.
Nein, das kann man, also kann man natürlich, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er das nicht, dass er noch nicht weit genug ist, das auseinander zu friemeln. Und dann auch wirklich der Wurf sah ja schon bei der WM so eingeschüchtert aus, hat gar nicht mehr danach geguckt, war trotzdem noch effektiv. NBA-Saison startet, das zieht sich eigentlich sofort wieder wie ein roter Faden weiter und jetzt in den Playoffs kaum zu spielen gewesen. Und dann, wo man dachte, irgendwie vor 2 Jahren noch OKC, einer der Grundpfeiler der nächsten 10, 15 Jahre ist Josh Giddey und jetzt ist er nicht mehr da. Und so jemand braucht dann halt wirklich einfach Tapetenwechsel, irgendwo hinkommen, sich wohlfühlen und dann wieder spielen. Aber sie haben es zumindest im ersten Test bewiesen, dass es anscheinend wieder mehr in diese australischen Teams der Vergangenheit geht, was Chemistry und so angeht. In den Interviews die richtigen Sachen gesagt. Witzig fand ich Scaiolo, der Spanier, wo der Gameplan natürlich war, Giddey werfen zu lassen. Und dann ist es so. Es gibt so Sportler-Sprech, wo dann wirklich nur rumgedruckst wird und es eigentlich, also Dyson Daniels und Giddey können eigentlich nicht werfen. So. Das kannst du natürlich als Trainer nicht sagen, sondern du sagst dann halt, ja, da werden wir erstmal nicht überreagieren oder wir testen sie vielleicht ein bisschen so. Und dann sagt Scaiolo einfach, ja, manchmal ist es so, wir hatten einen Gameplan, manchmal machen Dinge auch Spieler Dinge gegen ihre Gewohnheiten und es ist so, der hat rumgedruckst oder einfach quasi mir erzählt, einfach, wir haben sie stehen lassen, weil sie nicht werfen können. Die Pisser haben die Dinger reingeschmissen, wir haben verloren. Und er sagt aber wirklich so, in 10 Sätzen hat er es fantastisch, fantastisch umschrieben. Und dann sagt er, man darf niemanden, keinen Spieler disrespekten. Das haben wir natürlich auch nicht getan, als wir uns entschieden haben, ein wenig Platz zu geben. Das würden wir nie tun. Aber es war Raum da und den haben sie genutzt, ärgerlicherweise, heute. Obwohl sie ihn sonst nicht nutzen. So, es war Scaiolo. Wir haben verstanden. Ihr habt die stehen lassen. Die haben die Dinger reingeworfen. Alles klar.
Landale mit einem Monsterspiel, 20 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, überragend. Auf der anderen Seite leider bei den Spaniern, also aus spanischer Sicht, Lorenzo Brown mit 7 Punkten, 7 Assists, aber auch 7 Ballverlusten. Giddy wirft den Ball übrigens auch, das hat er auch in der Vorbereitung gemacht, noch deutlich zu oft weg. Also er spielt natürlich auch mit viel Risiko, muss man auch dazu sagen. Da hat dann Santi Aldama nicht gereicht, der 6 Dreier reinschweißt. Und zwischenzeitlich war mal wieder Sergio Llull-Zeit, wo du dachtest, okay, da ist er wieder, hallo. Er ist einfach wieder da, er bringt jetzt im Alleingang, weil da war, glaube ich, es war kein klassischer Ballhändler noch mit auf dem Parkett. Jui bringt jetzt im Alleingang mit Dreiern Spanien zurück ins Spiel. Und es funktioniert immer noch im Jahr 2024 bei den 6. Olympischen Spielen von Rudy Fernandes, dass Jui da rumläuft und die Dinger reinmacht und plötzlich sind die wieder dran. Das ist einfach unfassbar.
Ja, ist krass. Und trotzdem mit dem Kader, ja, mit beiden Hernandezen und Brown und puh, wenn die jetzt quasi schon von Tag 1 mit dem Rücken zur Wand, Kanada sich, das wird, die Gruppe A wird einfach, da darf man eigentlich kein Spiel verpassen. Also eigentlich ist es wirklich ein Affront, dass wir das so loosey-goosey-mäßig einfach nur ab und zu mal ein Auge auf das Ergebnis heute Abend werfen. Diese Spiele, das ist einfach jedes Spiel, wird wirklich vogelwild.
Vogelwild, da war er mal wieder. Oh ja, was ist hier runtergefallen?
Die Gruppe ist so wild, da wäre ich direkt nervös.
Die Kanadier sind wieder ran auf 4 übrigens.
Die Griechen sind ran auf 4.
Die Griechen sind wieder ran auf 4. Also das ist unser kleiner Eindruck von einem wirklich echt tollen ersten Basketballtag dieses Olympischen Herrenturniers. Das macht echt Spaß, die Halle ist voll, die Spiele sind gut. Euer Fahrplan beinhaltet jetzt für die nächsten Tage, bis wir dann auch wieder da sind, mal eben das Spiel Serbien USA. Was es am Sonntag gibt, das gönnen wir uns und eventuell gibt es den ersten olympischen Sieg vom Südsudan, die spielen gegen Puerto Rico, dann sind auch, jetzt beginnen auch die Tage, wo ja auch Herren- und Damenspiele sind, das finde ich dann auch cool, dass das auch mal gemixt miteinander ist, die deutschen Frauen im klassischen Basketball, muss man dazu sagen, dann am Montagmittag gegen Belgien und die deutschen Herren am Dienstagabend gegen Brasilien, davor übrigens auch das erste Spiel der deutschen 3x3-Frauen gegen die USA. Und nach diesem Dienstag, entweder ganz spät oder wir zeichnen am nächsten Früh- oder Vormittag auf, das müssen wir mal gucken, gibt es das nächste Spezial von Abteilung Basketball. Irgendwann am Mittwoch ist das für euch da. Mit den Erkenntnissen aus dem Brasilien-Spiel, dann haben wir auch die beiden Damenteams zum ersten Mal gesehen. Günni kann mir noch erzählen, was in Frankreich noch so abgeht.
Und bitte nochmal, Deutschland.
Entlasse ich jetzt. Es kann nicht sein, dass ich dich hier noch festhalte. Belgien. Du bist in Lille gerade und wir podcasten immer
noch. Also bei den Frauen, bitte. Das ist nicht einfach irgendwie so ein Aufgalopp. Das ist quasi schon das Spiel. Richtungsweisend ohne Ende. Überraschend, dass sie eigentlich so spät irgendwie ins Turnier starten. Ich dachte, das geht gleich irgendwie so parallel, Schlag auf Schlag. Aber da schon mal bitte groß wirklich ankreuzen, weil das ist, da steckt's drin, hätte mein ehemaliger Physio gesagt.
Da steckt's drin. Wir haben übrigens im Laufe dieser Olympischen Spiele auch noch die Aufgabe, auch mal so ein bisschen zumindest rüber zu gucken in unsere Lieblingsliga, die wir dann ab 3. Oktober wieder vor der Linse haben. Jetzt ist der Vezenkov-Deal bei Olympiakos dicht. Ich glaube, wir machen mal irgendwie mal in irgendeiner der Folgen mal nebenbei zumindest mal so ein kleines Update. Du hast das eh alles verfolgt ohne Ende, was da bei den Teams los ist. Also so viel passiert. Das gibt's dann eher ab 3. Oktober wieder live, die Euroleague bei uns bei Magenta Sport, die Bayern im SAP-Garden gegen Real und Alba zu Hause gegen Panathinaikos. Das ist der Auftakt am Donnerstagabend. Aber das noch weit hin. Jetzt erstmal Olympia. Günni in Lille, ich freue mich auf Anekdoten
von dir. Ich bin nur kurz da, du musst es genießen. Ich muss da einmal reinstechen, muss aber auch leider wieder rausstechen. Hoffentlich in Paris genau das Gleiche, wenn wir nach Paris fahren. Hahaha, was, wovon ich ausgehe. Also ich bin eher so, wie soll ich das sagen? rein raus ist die Mentalität.
Tja. Die Rein-Raus-Mentalität von Abteilung Basketball. Absolut. Liebe Freunde, genießt die Olympischen Basketball-Festtage. Günni, wir hören uns.
Arrivederci.
Tschüssi.